I'm more now than I was. More than just an ordinary human.
There's no such thing as an ordinary human.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
Komfort Nummer 318, Plavan.
Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 318. Komfort, den ich am heutigen überwiegend grauen und ein bisschen nieseligen zwischendurch Freitag, dem 4. Mai 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:46.
Der will ja viel lieber 11:47 sagen, aber ja, ist heute jetzt aber noch nicht, nämlich eben gerade erst geworden. Das Intro nebenbei ist aus einer Doctor Who Folge 3.06 und einem PS22 Video, wo mir in den letzten Wochen da auch mal ein Text über den Weg lief, der Eindruck hinterlassen hat, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache da mal eine Botschaft, die ich mal ganz undezent in Podcast-Form unterbringe. Ahem. Ja, also wenn ihr den Gummihammer auf dem Kopf nicht verstanden habt, dann weiß ich auch nicht. Aber ansonsten gibt es hier wieder das Übliche, die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen und immer noch nicht startender Chicken. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich... erst der Pi-Reitag versteckt, dann ein paar Terrormeldungen, dann gab es eine Atommeldung und mehr. 13 Grad, angeblich froschiger, foggiger. Naja, geht so hier. Cool Greetings, die 13 Grad windchillen wie 13, Comfort Level wie 12 und der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 19 oder in diesem Fall hier 13 km/h aus dem Southwest. Southwest? Ja, wie auch immer. So, da hätte ich dann mal. Und zwar ging es erstmal los mit einer Libyen-Meldung. Nämlich der Nationale Übergangsrat hat offenbar die Regierung aufgelöst, wie die Nachrichtenagentur AP aus Tripolis berichtete. Letzten Freitag soll die Entscheidung bereits vor 2 Tagen gefallen sein. Als Grund für die Absetzung von Regierungschef Al-Kib und seiner Minister sei Inkompetenz genannt worden. Das bringt mich auf Ideen, aber ja. Also in Libyen hat der Nationale Übergangsrat irgendwie die Regierung abgesägt. Dass die da dürfen, war mir neu. Aber andererseits, so richtig demokratisch legitimiert ist da ja sowieso noch gar nichts. Von daher dürfen die, was immer sie wollen und womit sie dann durchkommen vor allem. Jo, da drum. Liegt das ein gelbes Dingens rum? Wenn das Kabel zu dem gelben Dingens da irgendwo daneben liegt, dann fasse ich da nichts an. In Libyen hat's die Regierung zerlegt worden. So, dann gibt es EU-PNR. Na, nur nochmal für den Fall, dass irgendjemand gedacht hätte, die EU wäre für Datenschutz, weil wir ja dann eine Datenschutzverordnung kriegen. Gibt's hier die lustige Heisemeldung. Der EU-Rat hat sich auf den Aufbau eines Systems zur Sammlung und Auswertung von Flugpassagierdaten verständigt. Die Innenminister einigten sich laut einer Mitteilung auf ihrer Sitzung am Donnerstag in Brüssel darauf, dass Passenger Name Records, PNR, 2 Jahre unmaskiert gespeichert werden sollen. Der ursprüngliche Entwurf für eine Richtlinie der EU-Kommission sah eine sogenannte Anonymisierung der Daten bereits nach 30 Tagen vor. Insgesamt sollen die Informationen 5 Jahre lang vorgehalten werden können. Auch nach den ersten 2 Jahren würde es etwa beim Verdacht auf schwere oder terroristische Straftaten möglich sein, Rückschlüsse auf einzelne Personen zu ziehen. Oder anders ausgedrückt, die speichern 5 Jahre lang sämtliche Flugverbindungsdaten, wahrscheinlich inklusive Kreditkartennummern. Na? Da hatte der Stadler, der Rechtsanwalt Stadler aus Bayern da irgendwo, auch einen schicken Blogtext zu, so von wegen, ja, die offizielle Argumentationslinie der EU ist, Auch bei Vorratsdatenspeicherung, ja, wir müssen die Daten ja erstmal speichern, um sie dann schützen zu können. Und zu mir nur einfällt, vom Konzept Datensparsamkeit habt ihr auch noch nichts gehört, ne? Konzept Datensparsamkeit sagt da so Dinge wie, es hat nur gespeichert zu werden, wofür ihr wirklich gute Gründe habt. Und wofür ihr keine guten Gründe habt, das wird halt nicht gespeichert, Punkt. Ja, also hier in dem Fall die Flugverbindungsdaten einfach mal pauschal für 5 Jahre. Und zwar die gesamten 5 Jahre nicht sauber anonymisiert, weil sonst könnte man ja nicht nach 5 Jahren immer noch wieder irgendwie auf einzelne Personen zurückkommen. Das wäre dann allerhöchstens, bestenfalls irgendwie pseudo-pseudonymisiert. Im Streit darum, innereuropäische Flüge einzubeziehen, akzeptierten die Minister einen Kompromissvorschlag der dänischen Ratspräsidentschaft. Demnach können einzelne Mitgliedstaaten ausgewählte Flugrouten innerhalb Europas in ihre nationalen Datenbanken einschließen, müssen dies aber nicht tun. Oder anders ausgedrückt, es wird alles gespeichert. Die Kommission plädierte zunächst dafür, nur Flüge von und nach Europa aus dem Ausland zu erfassen. Insgesamt drängt der Rat so darauf, die Initiative der Kommission auszuweiten. Bleiben soll es dabei, 19 Datenkategorien zu erheben. Dazu gehören neben Name, E-Mail-Adresse, Telefonkonten und Kreditkartennummern etwa auch Essenswünsche, direkte Fischzüge der Strafverfolger in den Buchungssystemen der Fluglinien. Sowie Rasterfahndungen in den Beständen sollen aber ausgeschlossen werden. Wie? Ihr habt die Daten da. Ne? Und wo ein Trog ist, da kommen die Schweine. Um mal ein Zitat aus der Verhandlung vom BFFG zum Thema Vorratsdatenspeicherung wiederzugeben. Weil genau dasselbe haben wir ja auch wieder. Na, und diese EU will irgendetwas für Datenschutz in der gesamten EU vorschreiben? Da frage ich mich, was rauchen die? Andererseits will ich gar nicht wissen, was die rauchen. Weil was immer sie rauchen, es ist zu stark. Ne? Vom letzten Freitag. Am Samstag gab es dann den Niedermin, weil in den Niederlanden jetzt ein Wahltermin, nämlich 12. September, verkündet wurde. Darauf habe sich die Regierung in Den Haag geeinigt, teilte der amtierende Ministerpräsident Rutte mit. Zuvor war das Parlament Sparmaßnahmen im Umfang von insgesamt 12,3 Milliarden Euro gebilligt. Weil irgendwie hat er es dann doch geschafft, die Sparmaßnahmen, an denen genau seine Regierung zugrunde gegangen ist, dann doch nochmal durchzusetzen. Was bei mir so irgendwie die Frage aufwirft, Moment. Die Regierung ist daran zugrunde gegangen, dass sie dieses Gesetz nicht durchsetzen konnte, konnte dieses Gesetz aber durchsetzen. Irgendwas habe ich da nicht verstanden. Leuchtet mir irgendwie nicht ein, aber hey, muss an mir liegen. Ja, also im September gibt es da Neuwahlen. So, dann gab es in Neumonster, wie es da zwischendurch auch mal hieß, einen Pirei-Tag. Und nachdem ich ja hier in Podcast-Form auch immer wieder mal über die Splitterpartei mit den lustigen drei Buchstaben da, die Urinfarbe, ne, berichte, dachte ich mir, Mensch, wenn ich über die Urinfarbe ne berichte, dann kann ich ja noch eine größere Partei nicht weglassen. Geht ja nicht. Also, Pirei-Tag. Da gab es als erstes mal, naja, die Medien hatten sich ja schon drauf kapriziert, dass es da irgendwelche Pfeifen gab, die Holocaust-Leugnung betrieben haben. Das führte dann dazu, dass die Rechtsextremismus-Debatte bei den Piraten auch den Parteitag in Neumünster überschattet hat, so die dpa. Versammlungsleiter Jan Leutert teilte mit, ein Mitglied habe am Rande der Versammlung gegenüber der Presse geäußert, dass man über den Holocaust diskutieren könne. Daraufhin änderte der Parteitag die Tagesordnung. Ohne sichtbare Gegenstimme wurde eine Erklärung verabschiedet. Darin heißt es, der Holocaust sei unbestreitbarer Teil der Geschichte. Ihn unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit zu leugnen oder zu relativieren, widerspreche den Grundsätzen der Partei. Daraufhin soll es Gerüchten zufolge auch Austritte gegeben haben. Leute, die erklärt haben, nein, also wenn wir den Holocaust nicht leugnen dürfen, dann wollen wir nicht mehr mitspielen. Zu mir dann nur einfiel, ja, good riddance. Auf Nimmerwiedersehen. Na? Also mal ganz davon abgesehen, dass es schon putzig ist, dass die christlich zensierende Union zum Beispiel sich drauf versteift, ja, aber ihr macht ja Holocaust-Leugnung. Liebe christlich zensierende Union, ihr habt da eine Menschenrechtsbeauftragte, die von sich behauptet, vertrieben worden zu sein. Wenn man dann mal ganz scharf hinguckt, stellt man fest, dass sie eigentlich nur da vertrieben wurde, wo ihre Familie gerade just nach Annexion der Gebiete hingezogen ist. Also bitter. Hüstel. Um jetzt mal den Namen Steinbach nicht namentlich zu erwähnen. Na? Also hier gibt es eine ganz klare Aussage, so Holocaust-Leugnung ist nicht. Da kommt tatsächlich ein Niederschlag. So, dann gab es den Vorsitz, ne, weil der Neumünster-Parteitag, da ging es nur um Personalien, beziehungsweise hauptsächlich um Personalien, das war vorher aber auch schon so klar. Und dann wurde da also ein neuer Bundesvorsitzender gewählt und gewonnen haben nicht die üblichen Verdächtigen, wobei er gehört an sich schon zu den üblichen Verdächtigen, weil es war vorher vermutet worden. Der Bundesbernd Schlömer ist gewählt worden, 41-jähriger Regierungsdirektor im Verteidigungsministerium, der auf dem Parteitag in Neumünster mit 66,6% die meisten Stimmen erhielt. Und im Gegensatz zu den anderen Parteien gibt es da wohl irgendwie, also das habe ich nur so nebenbei mitgekriegt, aber da gibt es wohl so ein Wahlsystem, so von wegen, ja, man kann ankreuzen, wen man denn alles haben will und wen man nicht haben will, kreuzt man nicht an. Und damit sind zwei Drittel der Stimmen eben nicht, dass dann alle anderen nur zusammen ein Drittel bekommen haben, sondern der hat zwei Drittel der Stimmen bekommen, Punkt. Was die anderen bekommen haben, weniger offensichtlich. Ja, das ist, genau, hier bei der französischen Präsidentenwahl kam das auf, so von wegen, ja, die haben da so ein Konzept. Da können sich durchaus Leute, die ähnlicher Meinung sind, sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Bei den Piraten nicht. Die haben da wohl mal drüber nachgedacht. Sowas. Und damit löst er dann den 28-jährigen Informatiker Sebastian Nerz ab, der die Partei ein Jahr lang geführt hatte. Ja, der allerdings dann irgendwie Stellvertreter geworden ist. Also nicht ganz weg ist. Aber ja. So. Dann am Sonntag gab es dann den Marie-Nachfolger, ne, weil Marina Weißband von der Presse entdeckt, nachdem sie dann die ganze Zeit immer darauf bestanden haben, dass in den Piratenpartei ja keine Frauen vorhanden wären und ihnen dann irgendwann mal gesagt wurde, Moment, guck mal da drüben. Marina sieht doch irgendwie verdächtig aus wie eine Frau. Also der Verdacht liegt nahe, es könnte sich um eine solche handeln. Oh mein Gott. Ne, daraufhin gab es dann auch, also jetzt in Neumünster, sah ein Video aufgetaucht, so von wegen, ja, die Presse, die interessiert sich ja nur für Themen. Ja, das kann man daran erkennen, dass da irgendwie eine Menge Kameras, Fotoapparate sich rund um Frau Weißband drapieren, während vorne der Versammlungsleiter gerade irgendwas Inhaltliches verkündet. Ja, nee, die interessieren sich nur für Themen. Ja, schön. Also der Nachfolger jedenfalls ist dann der Berliner Johannes Ponada, der sich auch in der Occupy-Bewegung engagiert, der erhielt die meisten Stimmen der neuen Kandidatin. Der 35-Jährige kam auf 74,4%. Charakterisierte sich bei seiner Kandidatur als Gesellschaftskünstler. Weil ne, Frau Weißband hat verkündet, sie möchte erstmal ihr Studium fertig machen und nicht darauf setzen, dass sie dann ihr Leben als Berufspolitikerin verbringen muss. Weil es gibt ja so in anderen Parteien so ein paar Pfeifen. Wieso fällt mir da jetzt Guido ein, die in ihrem Leben nicht gearbeitet haben, die nichts können. Und wenn sie dann mal aus irgendeinem Parteiamt rausgekickt werden, das Problem haben, dass sie schlicht und ergreifend nichts können. Naja, ich meine, Guido kann jetzt auch noch einen auf Außenminister machen. Aber die Vermutung, dass mit der nächsten Bundestagswahl das vorbei sein könnte, liegt zumindest sehr nahe. Ja, und deswegen hat Marina gesagt, nee, also sie möchte erstmal ihr Studium und ihre Diplomarbeit vor allem, was jetzt, glaube ich, irgendwie fertig machen und danach kann man dann mal darüber nachdenken, wie es danach weitergeht, aber nicht vorher. So. Zack. Das klingt verdächtig nach Motorflugzeug von links. Das könnte aber auch ein Rasenmäher sein. So, Neues vom Terror. Da gab es erstmal Rechtspöbel. Essen. Eine Gruppe von Rechtsradikalen hat vor einer Moschee in Essen islamfeindliche Karikaturen gezeigt. Die unter Rechtsextremismusverdacht stehende Splitterpartei Pro-NRW hatte zu der Aktion aufgerufen, an der sich im Laufe des Tages fast 100 Menschen beteiligten. Pro-NRW, ne, hatte ich letzte Woche als Nebenbei-Meldung mit dabei, wird übrigens vom Verfassungsgeheimdienst offiziell überwacht. Inoffiziell würde es mich nicht wundern, wenn bei der Überwachung größere Mengen Geld in die Hände von Pro-NRW geraten sind. Huch, wie konnte das denn passieren? Zugleich kamen etwa 300 Gegendemonstranten zu einer Protestkundgebung des antifaschistischen Bündnisses Essen stellt sich quer. Die Aktionen verliefen gewaltfrei und waren damit für die Presse nicht mehr interessant. Hier ist von Sonntag. Auch am Sonntag gab es dann die NSU Frühjahrst, weil nämlich die Überfallsserie der mutmaßlichen Neonazi-Terroristin Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos offenbar früher begonnen hat, als bisher angenommen, berichtet der Spiegel. Das Sächsische Landeskriminelle Amt gehe inzwischen davon aus, dass die Extremisten bereits 1998 einen Supermarkt in Chemnitz überfielen. Bisher waren die Ermittler davon ausgegangen, dass beide im Oktober 99 den ersten von 14 Raubüberfällen begingen. Das sächsische LKA bestätigte den Fall nicht und verwies auf die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes und des Bundeskriminellen Amts. Ja, oder anders ausgedrückt, als bei denen die Rohrbomben gefunden wurden, haben sie zumindest, wenn das da stimmt, schon mehr als eine Tat begangen. Aber hey, Rohrbomben bei Nazis, nee, das heißt ja gar nichts. Wären das jetzt Moslems, dann wären das schlimme Islamisten. Aber das sind ja keine Moslems. No. Dann gab es Drohnenbomber. Das Weiße Haus hatte den Einsatz von Drohnen gegen mutmaßliche Terroristen als legal und ethisch verteidigt. Der Antiterrorberater Brennan sagte in Washington, die Angriffe etwa im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet seien zumeist in Zusammenarbeit mit den Regierungen der betroffenen Länder erfolgt. Da habe ich irgendwie aus Pakistan Wortmeldungen im Hinterkopf, die da was anderes aussagen. Nämlich so frei nach dem Motto, unterlasst es doch mal, unsere Bürger umzubringen. Ihr dürft da schon nicht hinfliegen. Leute umbringen ist immer gar nicht. Na, also die Obama-Regierung hat da ein sehr eigenartiges Verständnis davon, was legal und ethisch ist. Ja, Kleingeld, an das wir glauben können. Ja, aber wetten, dass egal, wer Obamas Nachfolger wird und egal wann, spätestens 4 Jahren, der diese Befugnisse natürlich Minimum nehmen wird, eher noch ausweiten, der oder die. Na, und dann werden wir alle doof gucken und Obama hat die Chance verpennt, mal ein Zeichen zu setzen. Na, aber bei der Ukraine kann man große Wellen machen. Die Frau weigert sich, sich behandeln zu lassen. Warum behandelt ihr die Frau denn nicht? Warum behandelt ihr die Frau denn nicht? Ja. Habe ich mir aber auch schon ins Outline reingeklebt, damit ich es nicht vergesse. Obamas Terrorexperte sagt da ja, nee, das ist alles in Ordnung. Dann gibt es FBI-Plot. Hier mal beim Pony-Fan-Fefe. Das FBI hatte mal wieder einen Terrorplot gerade noch so verhindert. Doch, oh Wunder, selbst die New York Times hat keinen Bock mehr auf den FBI-PR-Bullshit. But all these dramas were facilitated by the FBI, whose undercover agents and informers posed as terrorists offering a dummy missile, fake C4 explosives, a disarmed suicide vest, and rudimentary training. Suspects naively played their parts until they were arrested. Oder anders ausgedrückt, auch der New York Times ist aufgefallen, dass es bisher noch nicht einen einzigen Fall von angeblichen Terroristen gab, wo das FBI seine Finger nicht im Spiel hatte. Na, das Gleiche kann einem ja bei den angeblichen Islamisten ja auch auffallen. Na, die Sauerländer, die ja nicht mal mehr da ihr Wasserstoffperoxid bekommen haben, sondern nur das, was der Geheimdienst gerade wollte, dass sie bekommen. Die Düsseldorfer, die hops genommen wurden zu einem Zeitpunkt, als sie irgendetwas vorgehabt haben sollen, aber weder Sprengstoff noch ein Angriffsziel hatten. Aber hey, nein, also die Geheimdienste, die haben da gar nichts mit zu tun. Nur bei den Nazis, da haben sie gepflegt weggeguckt. Ja, die Nazis, die hätten sie vor 10 Jahren hops nehmen können. Da hätte man bereits vermutlich genügend zusammen gehabt, um die zu verurteilen. Weil ich meine, wenn ich mir angucke, für was die Sauerländer verurteilt wurden, ja, die hatten irgendwas vor. Die wollten Bomben bauen. Ja, da hätte man bei den Nazis wahrscheinlich schon was finden können. Na, also hier der New York Times ist aufgefallen, das FBI hat doch erstaunlich oft die Hände irgendwie in Terrorplots. Nein, so ein Zufall. Koinzidenz geradezu. So, auch am Mittwoch gab es dann den Salah-Plan, weil nach den Angriffen militanter Salafisten auf Polizeibeamte in Solingen die Staatsanwaltschaft von einer geplanten Attacke ausgeht. Ja, da war irgendwie, tendenziell würde ich mal tippen, 1. Mai. Aber ja, die Aktion sei vorbereitet gewesen. Das habe ein ganz anderes strafrechtliches Gewicht, sagte ein Sprecher der Behörde. Die rechtsextreme Splitterpartei Pro NRW hatte im Umfeld der Moschee mit Karikaturen des Propheten Mohammed und die Salafisten, Karikaturen des Propheten Mohammed, die Salafisten provoziert. Diese versuchten daraufhin, die Polizeiabsperrung mit Gewalt zu durchbrechen, schlugen mit Stöcken und warfen Steine. Ah, also nur nochmal fürs Protokoll. Die Salafisten haben geplant, sich provozieren zu lassen. Und die Pro-NRW-Leute sind da spontan aufgelaufen, oder was? Merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Na, ich meine, das ist so ein Spin, der so ein bisschen zu deutlich in eine Richtung spinnt. Also ich meine, vielleicht liegt es ja an mir. Vielleicht habe ich es ja wirklich irgendwie. Naja, vielleicht habe ich es auch am Auge, ja. Das ist kein Vielleicht. Na, also, da wird den Moslems vorgeworfen, sie hätten geplant, auf die Nazis einzuprügeln. Ja, nee, klar, die haben geplant, dass sie provoziert werden. Irgendjemand zu Hause? Na? Ja, mag sein, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, was ist, wenn die da uns provozieren kommen. Kann durchaus auch sein, dass sie sich dann überlegt haben, ja, und dann greifen wir sie aber an. Aber ich meine, hallo, da gehören immer noch zwei Seiten dazu. Was ist denn mit den Pro-NRW-Leuten, die vom Verfassungsgeheimdienst offiziell nur beobachtet werden? Na, jetzt hier mal ein bisschen Akten auf den Tisch. Wie doll geht denn die Beobachtung? Wie viel Geld ist denn da schon geflossen? Ha? Wie viel von den aktuellen Provokationsgeschichten hat der Verfassungsgeheimdienst vorher gekannt? Wie viel davon hat der Verfassungsgeheimdienst initiiert? Na? Hallo? Das ist ein bisschen sehr offensichtlich für meinen Geschmack. Aber hey. So, gestern gab es dann noch die Bäckersage, weil nämlich ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker nach anderthalb Jahren im Prozess um die Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback sich zu den Tatvorwürfen äußern will. Das wiederum kam irgendwie in der Kategorie Huch, weil bisher sind die RAF-Leute wohl dadurch aufgefallen, dass sie konsequent alle sich nicht zu irgendwelchen inhaltlichen Geschichten geäußert haben. Ja, das ist so deren Linie, die sie konsequent durchgezogen haben bisher. Die haben sich überhaupt nie zu irgendwelchen konkreten Fällen geäußert, weswegen ja bei der Buback-Ermordung da nur so generisch irgendwie, ja, alle zusammen haben irgendwas gemeinschaftlich begangen, Punkt, passt schon, verurteilt wurde. Wobei die Becker da, glaube ich, nicht mit bei war, weil wäre die Becker da mit bei gewesen, hätte er ein zweites Urteil wegen derselben Tat und das wiederum hätte dann so einen unauffälligen Menschenrechtsgerichtshof aktivieren können, der darauf hinweist, dass man übrigens nicht zweimal wegen derselben Tat verurteilt werden darf. Aber hey, also die hat jedenfalls angekündigt, dass sie sich am 14. Mai erklären werde, kündigte ihr Verteidiger vor dem Oberlandesgericht Stuttgart an. Sie könne einige Sachen so nicht stehen lassen. Becker werde sich umfassend zur Sache äußern. Plus, bei Frau Becker darf einem auffallen, dass da auch die Geheimdienste ihre dreckigen Pfoten wieder im Spiel hatten. Also die ist zumindest offiziell, was offiziell bekannt ist, ist, dass sie von einem Verfassungsgeheimdienst als Informantin bezahlt wurde. So, was sie ausgesagt hat, was für Informationen, worum es überhaupt ging, ist ja alles wieder streng geheim, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn wir wissen dürften, was die Geheimdienste mal gemacht haben? Aber die Vermutung, dass es da eventuell auch um den Buback gegangen sein könnte, ist zumindest eine Vermutung, die sich mir jetzt so irgendwie, ich weiß auch nicht wie, aufgedrängt hat. Ja, also die will sich irgendwie erklären. So, ob sie irgendwas Sinnvolles zur Sache beizutragen hat, das wird natürlich außer ihr irgendwie ungefähr niemand wissen. Sollte sie irgendwie in den nächsten zwei Wochen akut verunglücken, kann man vermuten, dass da ein Geheimdienst plötzlich ein akutes Interesse daran hatte, dass sie dann doch nichts aussagt. Ja, also, ja. Liebe Geheimdienste, ihr passt besser gut auf, dass der Frau nichts passiert, weil sollte der Frau was passieren, ist ja wohl schon mal klar, wo das Blame Game hinzeigt, ne? So, dann gab es die Düsselklage, weil nämlich die Bundesanwaltschaft Anklage gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Al-Qaida erhoben haben. Wie die Strafverfolgungsbehörde in Karlsruhe mitteilte, gehören die Beschuldigten der sogenannten Düsseldorfer Zelle an. Sie hätten geplant, einen Terroranschlag in Deutschland zu verüben und seien bereits im vergangenen Jahr festgenommen worden. Der Prozess gegen die Männer soll vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf stattfinden. Das war die Geschichte, wo zumindest mir nichts begegnet ist an konkretem Tatvorwurf, sondern denen ist vorgeworfen worden, sie hätten vor, einen Anschlag zu machen, entweder auf eine Bushaltestelle, eine Veranstaltung oder sonst irgendwas. Sie hatten vorbereitet gar nichts. Na, also die hatten wohl nur die Idee, sie könnten vielleicht mal irgendwo Bumm machen wollen. Na, das sind schlimme Terroristen. Sollte das tatsächlich zu einer Verurteilung ausreichen, erwarte ich, dass die Verfassungsgeheimdienste wirklich verdammt gute Gründe liefern können, warum bei Rohrbombenfunden bei den NSU-Pfeifen nicht sofort Großalarm ausgelöst wurde, als die verschwunden sind. Na, also da möchte ich dann eine verdammt gute Argumentation sehen, warum man denn da nichts tun konnte, weil die hatten dann ein bisschen mehr als nur die Idee, Bumm machen zu wollen. Die hatten die Idee, Leute umzubringen, was sie ja dann auch umgesetzt haben. Gut, das musste man da noch nicht wissen, aber die hatten definitiv Bomben. Na, also Nazis dürfen Bomben haben, aber irgendwelche angeblichen Islamisten nicht. Ist das, was sie vermitteln wollen? Gleiches Recht für wen? Ach, niemand ja dann. Ne? So, dann gab es Verkozi, weil Sarkozy sich nämlich gegen Vorwürfe gewehrt hat. Gaddafi habe seinen Wahlkampf 2007 finanziert. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hat Vorwürfe zurückgewiesen, nach denen Libyens früherer Machthaber im Jahr 2007 seinen Wahlkampf finanziert haben soll. Das französische Magazin Mediapart hatte ein Dokument veröffentlicht, in dem von einer Grundsatzvereinbarung über 50 Millionen Euro die Rede ist. Es blieb offen, ob das Geld tatsächlich geflossen ist. Im Fernsehen sprach Sarkozy von einer Fälschung und Schändlichkeit. Mediapart sei für seine unlauteren Mittel bekannt und handle im Auftrag der Linken. Am kommenden Sonntag tritt Sarkozy in der Stichwahl gegen den Sozialisten François Hollande an. Das veröffentlichte Dokument soll Ex-Geheimdienstchef Moussa Koussa unterzeichnet haben. Die Nachrichtenagentur AFP sagte Koussa, es sei offensichtlich, dass der Bericht haltlos sei. Also, Sarkozy sagt, nein, das stimmt alles gar nicht. Jetzt müsste man ja eigentlich nur sich den Spaß machen, sich mal die Finanzierung des letzten Sarkozy-Wahlkampfs anzugucken. Na, ich meine, größere Summen tauchen ja nicht einfach mal irgendwo auf. Da wird es ja immer irgendwo eine Quelle geben, wo die herkommen. Herr Sarkozy, wenn Sie doch nichts zu verbergen haben. Na, weil, also ich meine, alles, was ich bisher da so aus seiner Richtung mitbekomme, ist, naja, das stimmt alles gar nicht. Bisschen dünn. Bereits im März vergangenen Jahres hat ein Sohn des damaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Fernsehen gesagt, Libyen habe Sarkozys Wahlkampf finanziert. Der Verdacht, dass da irgendwas dran sein könnte, drängt sich natürlich auf. Aber wenn Sarkozy sich hinstellt und einfach nur mit den Händen fuchtelt und sagt, nein, stimmt ja alles gar nicht, ist mir ein bisschen dünn. Übrigens, ich übersetze mal, was der Vogel da gerade gesagt hat. Fick mich, fick mich. Entschuldigung. Neues vom Atom, da gab es erstmal die Kritik. Das Bundeskartellamt hat nämlich das Vorgehen der schwarz-gelben Regierung bei der Energiewende kritisiert. Durch massive staatliche Eingriffe seien die in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte bei der Liberalisierung der Märkte zunichte gemacht worden. Ausgerechnet eine schwarz-gelbe Regierung macht Liberalisierungsbemühungen zunichte. Fällt dann schon in die Kategorie, ne? Sagte Behördenpräsident Mund dem Generalanzeiger aus Bonn. Er forderte die Bundesregierung auf, die Marktteilnehmer in ihrer Verantwortung zu lassen. Als Akteure, die mit ihrem eigenen Geld in die Märkte gingen, hätten sie in der Regel ein besseres Gespür für Effizienz und Wirtschaftlichkeit als die öffentliche Hand. Neoliberales Geblubber, aber es ist ausgerechnet eine schwarz-gelbe Regierung, die Marktliberalisierung zurückdreht. Es ist zumindest mal ein Vorwurf, der hat da was. So, dann ist am Montag auch ein Urteil gesprochen worden, nach 2 Jahren. Stimmt nicht, ist mehr, 2,5. Nämlich in der Geschichte, 2 Polizisten verprügeln einen Zivilisten auf der Freiheit statt Angst Demo 2009. Ist dann mal zeitnah ein Urteil ergangen. Das Urteil lautete entgegen den Wünschen von Nebenklage, nämlich dem Opfer, und Staatsanwaltschaft nicht auf eine Freiheitsstrafe, sondern auf Geldstrafe, 120 Tagessätze. Verurteilt worden sind sie auch nicht wegen schwerer Körperverletzung im Amt, weil das Gericht hat nicht erkannt, dass sie irgendwie gemeinschaftlich gehandelt hätten, sondern die sind mehr so rein zufällig gerade mal 2 Personen an einem Ort. Die haben sich vorher auch nicht abgesprochen. Na, da kann man durchaus anderer Meinung sein. Da gibt es durchaus Videos, auf denen zu sehen ist, dass sie vor der Tat miteinander kommuniziert haben dürften. Sie waren zumindest vor der Tat beisammen und haben irgendetwas getan. Ja, plus, was ja vielleicht eventuell man auch nochmal mit dazu ziehen könnte, nach der Tat haben sie dann dem Opfer die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Ne, der hätte ja sich geweigert, den Platz zu verlassen und deswegen mussten sie ihn ja krankenhausreif prügeln. Ja, also ich meine, die Frau hat sich einfach so angezogen, ich musste sie vergewaltigen, ist eine Argumentation, die zumindest in gewissen Kreisen nicht so gutiert wird. Na, wenn das Polizisten abziehen, dann fällt mir dazu auch noch ein, sagt mal, was soll die Scheiße? Na, plus, inzwischen ist ja da auch Urteil ergangen, der hätte sich sogar wehren dürfen, der Mann. Na, also da ist jetzt also ein erstinstanzliches Urteil, 120 Tagessätze, wozu mir noch einfällt, und das soll irgendwen abschrecken, ernsthaft? Na, also ich meine, einen eindeutigeren Fall von unangemessener Gewaltausübung durch Polizeibedienstete im Dienst fällt mir so spontan nicht ein. Plus, die haben den Fehler gemacht, dass sie halt nicht voll anonymisiert rumgelaufen sind, die hatten halt ihre Stormtroopers-Ausrüstung nicht an. Man konnte sie also auch noch trivial identifizieren. Plus, es gab jede Menge Videomaterial, was dann eingeliefert wurde. Nachdem das erste Video öffentlich war, worauf sie ja dann ihre Verteidigung aufgebaut haben. Nein, also der hat ja vorher ganz schlimmen Terror gemacht. Den mussten wir ja krankenhausreif prügeln. Ja, turns out, es gab da halt von vorher auch schon Videos. Und nein, auf denen war nichts zu erkennen, dass er irgendetwas Schlimmes getan hätte. Na, also, ja. Aber hey, immerhin ist es dann nach 2,5 Jahren mal ein Urteil ergangen, was aus meiner Sicht deutlich zu niedrig ist. Aber ja, also der Rechtsweg steht ja weiterhin offen. Ich vermute mal, dass wenigstens eine Seite Rechtsmittel einlegen könnte. Und ja, dann wird es wahrscheinlich nochmal wieder 2 Jahre dauern, bis er mal ein weiteres Urteil rauskommt. Na, also immerhin, sie kommen nicht mit, ja, ach, weil wir halt hier so geschlammt haben, weil das Verfahren so lange gedauert hat, stellen wir das Verfahren mal ein, weg. Sondern es gibt ein Urteil. Mit 120 Tagessätzen gelten sie dann, also sollte das Urteil rechtskräftig werden, gelten sie dann tatsächlich als vorbestraft? Gülten? Ja, wie auch immer. Also dann werden sie vorbestraft, aber das reicht noch nicht, um sie dann mit der Begründung, sie seien ja vorbestraft, aus dem aktiven Außendienst der Polizei zu entfernen. Ja, weil, also das wäre so irgendwie das, was ich erwarten würde. Dass die zwei Pfeifen nie wieder die Gelegenheit bekommen, irgendwen zu verprügeln. Und das kann man am sichersten sicherstellen, indem man ihnen irgendwie Toilettenreinigungsdienst zuweist. Oder irgendwas anderes Unangenehmes, was sie nicht tun wollen. Na, aber hey. So, dann gibt es Provo NRW, nämlich die rechtsextreme Splitterpartei Pro NRW, darf bei anti-islamischen Aktionen in Nordrhein-Westfalen übrigens provokative Karikaturen zeigen. Die von Innenminister Ralf Jäger unterstützte Verbotsverfügungen der Polizei wurden nämlich vom Oberverwaltungsgericht in Münster gekippt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die vom Landesverfassungsgeheimdienst beobachtete und im Zweifelsfall finanzierte Partei wollte in mehreren Städten Mohammed-Karikaturen des dänischen Zeichners Kurt Westergaard zeigen. Die 2005 veröffentlichten Bilder hatten damals für heftige Reaktionen in islamischen Ländern gesorgt. Ja, also die Nazis dürfen provozieren. Und wenn dann die Provozierten sich vorher überlegt haben, wie sie auf Provokationen reagieren, dann wird das gleich als Pressemeldung, die haben aber geplant, da Dinge zu tun, verkauft. Ja. Nö, das ist ja also nicht unausgeglichen. Ach was, das ist völlig ausgeglichen. So, dann gibt's hier Plag-DU, weil nämlich der Berliner CDU-Fraktionschef Graf zugegeben habe, beim Verfassen seiner Dissertation getäuscht zu haben. Nein, so eine Koinzidenz aber auch. Da gibt's auch eine Forschungsministerin, der genau das vorgeworfen wird jetzt. Aber hey, na, also der hat da auch irgendwie rumgeguttenbergt und hat seinen Doktortitel zurückgegeben, aber eine Vertrauensabstimmung gewonnen. Er darf also weiterhin in Berlin den CDU-Vortoner geben. Zu mir dann nur einfällt, ja, wenn das die bestqualifiziertesten Leute sind, die ihr für so eine Jobs habt, liebe CDU, dann mache ich mir keine Sorgen um die Zukunft. Wenn das wirklich die Besten der Besten der Besten der Besten sind, dann, ach, na, ne, Peter Principle. Können wir mal woanders nachgucken? Nach Informationen des Tagesspiegel räumt er in einem Schreiben an die Universität Potsdam Fehler beim Zitieren ein. Dem Blatt zufolge hat Graf bereits in der vergangenen Woche bei der Hochschule einen Antrag auf Rücknahme des Doktortitels gestellt. Darüber solle morgen entschieden werden. Einen Tag später wolle Graf dann in der Berliner CDU-Fraktion die Vertrauensfrage stellen, die er dann, wie gesagt, gewonnen hat. Ist von Mittwoch. Dann gab es Müllfang, weil nämlich der frühere saarländische Ministerpräsident und jetzige Verfassungsrichter Peter Müller übrigens befangen ist. Da geht es darum, dass irgendwie der NPD Fritze Pasteurs bei irgendwie Bundesversammlungsgeschichten sich ans BFFG gewandt hat. Das BFFG durfte sich dann erstmal mit der Frage befassen, ob denn eigentlich ein ehemaliger Ministerpräsident, bis vor kurzem gewesener Ministerpräsident und bei den beiden Bundesversammlungen auch zumindest zur Wahl der Mitglieder berechtigte Person überhaupt als Verfassungsrichter kandidieren kann an der Stelle und hat festgestellt, nö, kann er nicht. Stellt sich dann raus, ach, es ist vielleicht doch keine gar so geniale Idee, einen aktiven Politiker ins Bundesverfassungsgericht zu verfrachten, weil der halt bei diversen Geschichten vorher auf einer der Seiten gesessen hatte, die da eventuell Klage einreichen könnten. Und man dann durchaus gut begründet darlegen kann, warum man denn der Meinung ist, dass der nicht unabhängig urteilen können wird. Na, aber hey, Der Müller, der musste unbedingt Verfassungsrichter werden, weil er ja so qualifiziert dafür ist. Ja, na dann. So, genau, dann gibt's die Ukraine-Aufregung. Die hatte ich mir extra noch ins Outline reingeklebt, damit ich sie nicht vergesse. Weil da war ja der große Brüller in der vergangenen Woche. Beziehungsweise in den letzten, lasst mich lügen, anderthalb Wochen. Ist der Presse aufgefallen und den Politikern aufgefallen, dass in der Ukraine ja die ehemalige Ministerpräsidentin oder was immer sie da ist, die Timoschenko, im Gefängnis sitzt. Klammer auf, nachdem sie von einem Gericht genau dazu verurteilt wurde. Die soll irgendwelche schlimmen Rückenleiden haben. Ist auf der anderen Seite weigert sie sich aber, sich behandeln zu lassen, was dann Aussagen führt wie, ja, aber ihr behandelt sie ja nicht, ihr müsst sie doch behandeln. Ne? Plus, die legt irgendwie gesteigerten Wert drauf, dass sie aber nur in Deutschland behandelt werden will. Wo dann auch schon mal jemand die Frage in den Raum brachte, so, wie ist das eigentlich, wenn in Deutschland im Gefängnis ein Gefangener sich weigert, sich von deutschen Ärzten behandeln zu lassen? Sondern sagt, er möchte aber lieber von ukrainischen Ärzten in der Ukraine behandelt werden. Ob dem dieser Wunsch wohl einfach so gewährt wird, darf als unwahrscheinlich gelten. Na? Dann sind irgendwie Bilder aufgetaucht, wo man irgendwelche Hämatome erkennen kann, wo dann, war das ein Mediziner? Ja, ich glaube, das war sogar ein Mediziner. Meinte so, ja, also das kann ja durchaus sein, dass sie irgendwie ein Rückenleiden hat und irgendwelche Blutgerinnungsstörungen. So eine Hämatome sind aber überhaupt gar kein Beweis, weil wenn die Heparin oder andere leckere Sachen kriegt, die machen Hämatome. Da wären die Bilder sogar eher der Beweis, dass sie behandelt wird. Ja, also da echauffiert sich jetzt die Politik, hat sich jetzt dann überlegt, ja, also wenn da die Europameisterschaft im Rasensport stattfindet, also da müssen wir jetzt aber mal ein Zeichen setzen, da bleiben wir jetzt mal fern. Da hat dann Gauck da irgendwie ein Zeichen gesetzt, indem er jetzt dann verkündet hat, nein, also er reist jetzt mal nicht in die Ukraine. Ui, da werden die Ukrainer sich jetzt aber grämen. Also, was das werden soll, wenn es fertig ist, ist mir auch noch nicht so richtig klar. Plus, der größte Brüller, der ist mir dann kürzlich mal aus einem Heute-Journal entgegengefallen. So von wegen, da hat dann die CDU damit gedroht, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen gegen die böse, böse Ukraine. Wozu mir dann einfällt, liebe CDU, euch ist schon aufgefallen, dass das derselbe EGMR ist, der deutschen Regierungen den einen oder anderen sanften oder auch nicht ganz so sanften Schlag in den Nacken verpasst hat, weil zum Beispiel Sicherungsverwahrung einfach mal menschenrechtswidrig unbegrenzt ausgedehnt wurde. Na, hatte ich letzte Woche das Thema. Also da kann einem schon irgendwie auffallen, das ist Deutschland ist da nicht sauber. Deutschland kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, aber wir sind ja die perfekten Menschenrechtsliebhaber. Weil sind wir nämlich nicht. Nicht, wenn man sich das mal alles aus der Nähe anguckt, dann stellt man fest, nee. Sich als Moral High Ground hinzustellen und rumzublöken, funktioniert nicht. Das funktioniert im Zweifelsfall nur dann, wenn man wirklich auf einem Moral High Ground unterwegs ist. Was so schätzungsweise ungefähr niemand sein dürfte. Aber hey. Na? Also, da fiel mir da auch noch ein. Ja, klustert euch doch auf. Macht es, tut mir den Gefallen. Na, ihr macht euch ja immer nur lächerlich dabei. Na, vor allen Dingen dann damit zu drohen, dass man dann bei der EM nicht da sitzen werde. Ja, ich meine, also ich habe da irgendwie noch im Hinterkopf, irgendwie Frau Merkel sitzt bei einem Fußballspiel und immer wieder irgendwas für Deutschland Positives passiert, dann schaltet die Kamera um zu ihr und man sieht, wie sie in ihre Patschehände klatscht. Uah. Ja, ich meine, also da muss man schon echt abgebrüht sein, um dann nicht seine letzte Mahlzeit wieder zu treffen, Hüstle. Däh. Aber ey, schlimme Strafe für die böse Ukrainer. Na, plus, wies dann auch mal einen Anwalt drauf hin, ja, das Internet, ich liebe dieses Internet. Ukraine ist ja ganz doll böse. Jetzt ratet mal, welches Land an die Ukraine ausliefert. Kommt ja nie drauf. Deutschland. Na, also Ukraine ist ganz doll böse, die Gefangenen werden ganz doll misshandelt, aber wir liefern trotzdem weiter aus. Also entweder ist die Ukraine böse, dann sollten wir mal drüber nachdenken, ob wir das mit dem Ausliefern nicht vielleicht sein lassen sollten, und zwar ASAP, also ab sofort. Oder das mit dem Ausliefern ist nicht schlimm, ja, dann kann das aber für die Gefangenen auch nicht so wirklich ganz doll schlimm sein. Na, also beides gleichzeitig klappt nicht, passt nicht, funktioniert nicht, könnte man drauf kommen. Ja, aber hey. Habe ich die nur eben gar nicht gehört. Egal. So, dann hätten wir es. Genau. Hätten wir es, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke, völlig überraschend, Alison Krauss, der dritte Titel Alive and Breathing aus dem Album This Little Bird zur Pity Waso Originals. Ja, okay, ich gestehe, ich habe mir den Teil von, wie heißt denn das Album, hier einfach immer wieder reinkopiert. Den habe ich also einmal richtig aufgeschrieben und danach kopiere ich den immer nur hin und her. 4 Minuten 33 ist der Lanke gefunden bei Jamendo. Auf Vive. Und Creative Commons lizenziert herniedergeladen. Deswegen könnt ihr den einfach so anhören, ohne dass ihr an die GEMA Geld bezahlen müsst dafür, dass ihr etwas gehört habt. Gefolgt ist das Ganze dann von Herr Piespers, der nicht diese, sondern letzte Woche am 24.04. sich zum Thema Wahlen mal ins Benehmen gesetzt hat. 2 Minuten 27 war das lang, weil diese Woche, logisch, hat er sich nicht geäußert, weil diese Woche hätte er sich am Dienstag äußern müssen und das war ein Feiertag. So. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen, Talents ist grün. Oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollen solltet, theoretisch möglich wäre es ja, könntet ihr zum Beispiel eine Rezension bei iTunes hinterlassen. Da habe ich nämlich schon über ein Jahr keine mehr bekommen. Alternativ könnt ihr natürlich auch das compiblog.de in einem Webbrowser eurer Wahl öffnen, den Eintrag zu Comport 318 Teil 1 ausfindig machen, den Kommentarbereich finden, der ist relativ weit unten auf der Seite, und da einen Kommentar hineinschreiben. Wenn ihr noch was aussieht wie eine E-Mail-Adresse angibt, dann funktioniert das sogar. So, alternativ könntet ihr natürlich auch euer E-Mail-Programm öffnen, eine E-Mail verfassen an die Adresse compiblog, dieses komische Kringelzeichen, googlemail.com, oder bei diesem komischen Dienst Twitter den @compot ansprechen. Mist, jetzt habe ich das Kringelzeichen ja glatt ausgesprochen. Oder mich bei Google Plus erwähnen. Oder so. Genau. Und für den Fall, dass ihr das tun wollt, ist euch mein fast ewiger Dank fast schon sicher. Genau, also falls ihr begründete Kritik oder unbegründetes Lob loswerden wollt, da weise ich ja ständig drauf hin, fühlt euch dazu eingeladen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Alive and Breathing von Alison Krauss. Unter dem Herrn Piespers zu sehen, Wahlen, und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Yeah.
WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Wahlen, wohin man schaut. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dieses Wochenende natürlich Frankreich. Da sind immerhin 80% der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen. Und wenn Präsident Sarkozys beste Wahlhelferin Angela Merkel noch ein paar Unterstützungsauftritte für Europas Möchtegern-Napoleon hinlegt, besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir nach Berlusconi auch den zweiten Quartalsirren in Europa loswerden. Wenn man als amtierender Präsident trotz Amtsbonus nur 27% der Stimmen holt, kann man im Leben und im Amt nicht besonders viel richtig gemacht haben. Alles, was diesen im Leben zu kurz gekommenen populistischen Emporkömmling überhaupt noch im Rennen hält, ist die Tatsache, dass kein anderer Kandidat echte Begeisterung auslöst. Es ist in Europa inzwischen überall das Gleiche. So eine Stimmung wie »Den oder die wollen wir« oder »Das Programm, das überzeugt uns, das probieren wir jetzt mal aus, schlimmer kann es doch nicht werden«. Eine solche Stimmung will sich in unseren durch unzählige Wahlkämpfe mit den immer gleichen dummen Parolen wundgeriebenen Demokratien einfach nicht mehr einstellen. Längst kann sich jeder mündige Bürger aus den Begriffen Zukunft, Verantwortung, Aufbruch, dazu noch Sicherheit, Freiheit, Wachstum und Wohlstand die Wahlplakate selber basteln. Ich weiß nicht so ganz genau, was in Frankreich los ist, aber vermutlich sind die Probleme der Menschen die gleichen wie hier bei uns. Die goldenen Jahre der freien Marktwirtschaft sind vorbei und immer größere Teile der Bevölkerung werden bei der Verteilung der erwirtschafteten Güter benachteiligt. Das Problem verschärft sich von Jahr zu Jahr und keine der bekannten Parteien hat auch nur den Hauch einer Ahnung, wie die großen Probleme zu lösen wären. Auch den Franzosen wird man genau wie uns in den letzten 30 Jahren ein ums andere Mal ein gerechteres Steuersystem, ein bezahlbares Gesundheitssystem, ein faires Schulsystem, Wohlstand für alle, Frieden in Freiheit und den gleichzeitigen Abbau der Schulden versprochen haben. Aber sicher doch, und nachmittags nehmen wir dann die Quadratur des Kreises in Angriff. Alles, was dem Wahlvolk bleibt, ist die Wahl des berühmten kleineren Übels. Und genau deshalb steht schon vor der Wahl fest, dass uns hinterher allen wieder schlecht wird. Bis neulich.